ARD Sounds.
Hi, mein Name ist Maike Zumhoff, Wissenschaftsjournalistin, und ich liebe es, mir über alles und nichts, manchmal auch zu viele, Gedanken zu machen. Heute, wann wird das erste Mammut geboren? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Leute, Dolly das Klonschaf, das wäre gerade 30 Jahre alt geworden. Am 5. Juli 1996. Das war der Tag, an dem für viele Leute Science-Fiction Wirklichkeit geworden ist. Mittlerweile leben tausende geklonte Tiere auf unserem Planeten. Mäuse, Zuchtbullen, Sportpferde, Nutztiere, Affen oder auch gestorbene Haustiere, die für ihre Besitzer quasi wiederbelebt werden. Wenn es also möglich ist, Tote wieder zum Leben zu erwecken, ohne dass sie danach wie Frankensteins Monster aussehen, dann frage ich mich natürlich, oh, was geht denn da noch so alles? Jurassic Park, Säbelzahntiger und wann wird eigentlich das erste Mammut geboren?
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten.
2015 wurde das gesamte Genom des Mammuts entschlüsselt. Wir haben mittlerweile also nicht nur so ein paar DNA-Fetzen vorliegen, sondern den kompletten Bauplan. Und natürlich wundert es jetzt auch erstmal niemanden groß, dass das diverse Menschen auf die Idee gebracht hat, Mammuts einfach mal wiederzubeleben. In den USA gibt es ein Unternehmen, Colossal Biosciences, die sagen, sie werden das Problem des Artensterbens lösen. Und sie haben auch schon ein Geburtsdatum bekannt gegeben. 2028 soll das erste Mammut geboren werden. Zack, Antwort geliefert, Folge beendet.
Die arbeiten daran, die werden irgendwann das schaffen, denke ich, einen Elefanten unter Umständen so zu generieren, dass der anders aussieht als die heutigen Elefanten. Aber ein Mammut wird es nie.
Gernot Segelbacher ist das, der hier von der Seitenlinie Stopp ruft. Er ist Naturschutzgenetiker an der Uni Freiburg und war daran beteiligt, das Thema synthetische Biologie, also auch De-Extinction, die Wiederbelebung ausgestorbener Arten, für die internationale Naturschutzorganisation IUCN zu evaluieren. Und die IUCN, die kennt ihr alle, weil die nämlich diese bekannte rote Liste der bedrohten Arten verwaltet.
Wir reden da immer dann von sogenannten Proxies, ne? Also das ist irgendwie ein Tier, das möglicherweise so aussieht, wie ein Mammut, das irgendwo mal gelebt haben konnte, aber es wird nie ein Mammut sein. Also von daher ist das eine ziemliche Augenwischerei eigentlich bei all dem, was man jetzt mit De-Extinction bezeichnet.
Okay, das verstehe ich aber noch nicht ganz. Wir haben doch die komplette DNA. Wenn wir die jetzt irgendwo einsetzen, also eben bei einem Elefanten, dann müsste doch ein Mammut dabei rauskommen. Colossal hat auch schon Mäuse mit Mammutfell vorgestellt, also irgendwas scheinen sie ja in der Hand zu haben. Segelbacher sagt, sie erschaffen keinen Mammut, sondern sie generieren einen Elefanten, der anders aussieht. Also wie funktioniert sowas denn im Detail, ein Mammut wiederzubeleben? Reicht uns der Bauplan alleine dazu etwa nicht aus? Weil bei Dolly wurde doch genau das gemacht, oder nicht? Also der Bauplan von Dolly 1.0 wurde in eine leere Eizelle gesetzt. Einem Mutterschaf zum Austragen eingepflanzt und ein paar Monate später wird Dolly 2.0 von der Leihmutter geboren. Im Grunde also ein biologischer Copy-Paste. Der entscheidende Unterschied bei ausgestorbenen Tieren ist aber, dass sie ausgestorben, also tot sind. Dolly 1.0 war ein lebendes Schaf. Die Zellen waren also lebendig, als sie rüberkopiert wurden. Die Eizelle fängt dann sofort an, den Bauplan zu lesen. Seite für Seite, Buchstabe für Buchstabe und baut dann daraus ein neues Lebewesen. Das klappt auch noch so gerade beim frisch verstorbenen Kater Mau, wenn du ihn direkt zum Käse in den Kühlschrank legst und nicht länger als 5 Tage wartest. Weil danach fangen die Zellen an, sich abzubauen und zu zerfallen. Wenn du bei Mau also knapp 5 Tage Zeit hast dafür, kannst du dir die Zellen von Manni, dem Mammut, nach 5000 oder 50.000 Jahren im Permafrost ungefähr vorstellen. Das ist kein lesbarer Bauplan mehr. Das ist ein fragmentiertes Seitenfetzen, Buchstaben, Kuddelmuddel und die Eizelle würde dir einen Vogel zeigen, wenn du ihr das vorlegst. Man kann es aber sequenzieren und Stück für Stück am PC verstehen. Aber das ist quasi ein Foto von einem fertigen Haus. Das ist keine Anleitung, die die Eizelle Schritt für Schritt abarbeiten kann. Also klonen, Copy-Paste, klappt nicht. Und deshalb hat sich die De-Extinction-Forschung eine Krücke überlegt, wie sie nämlich genau das Problem umgehen kann. Sie nehmen jetzt das Genom von Manni, dem Mammut, und schauen einfach mal, welche noch lebendigen Tiere mit lebendigen Zellen möglichst nah dran sind. Und et voilà, der asiatische Elefant, der hat ein Genom, das zu 99,6% mit dem des Mammuts übereinstimmt.
Ja, also ich lege das dann neben das asiatische Elefantengenom und sehe, okay, da gibt es bestimmte Veränderungen. Dann weiß ich, bestimmte Eigenschaften sind möglicherweise für das dichtere Fell oder für bestimmte längere Haare oder dann die Form von den Stoßzähnen relevant oder vermute es entsprechend. Und dann versuche ich dahingehend zu editieren.
Haha, okay, clever. Das Pferd wird jetzt also von hinten aufgezäumt. Es gibt einen genetischen Unterschied zwischen asiatischem Elefant und Mammut. Und der lässt sich genau beziffern. 0,4%. Da liegt der Gedanke natürlich nahe, dass man einfach diese 0,4% in der Elefantenzelle ausradiert und mit Mammuttexten ausflickt. Und zack, ist man die Evolution rückwärts gelaufen, oder? Genial. Diese molekulare Schere, CRISPR macht's möglich. Ich ändere also einfach mal hier einen Elefantensatz, da ein Komma, hier einen Buchstaben und zack, habe ich eine Elefanten-DNA so verändert, dass sie zur Mammut-DNA geworden ist. Colossal hat es im vergangenen Jahr tatsächlich auch schon mal komplett bis zum fertigen Tier durchexerziert. 2025 wurden drei eigentlich ausgestorbene Schattenwolf-Welpen erschaffen, indem die DNA eines Grauwolfs verändert wurde. Nein, stopp, sagt da Segelbacher wieder. Das waren frisierte Grauwölfe, keine Schattenwölfe. Aber warum? Der Knackpunkt, der liegt im Detail, beziehungsweise in der Größendimension. Das Genom der Schattenwölfe oder der Mammuts umfasst nämlich ungefähr 20.000 Gene.
Also bei diesen Wölfen, die sie letztes Jahr vorgestellt haben, da waren es ja 20 Modifikationen und glaube ich bei 14 Gene oder sowas, wo sie was geändert haben. Und das wird in der Größenordnung bei den Elefanten ähnlich sein.
Okay, 20.000 Gene insgesamt und 14 davon werden verändert. Ja, das klingt nach sehr wenig. Aber vielleicht reicht's ja, oder? Ich meine, weil 0,4% ist ja auch echt wenig. Reichen 14 Gene von 20.000 aus, um aus einem Elefanten wieder einen Mammut zu machen? Oder sagen wir mal, wenn es 2.000 wären. Gibt es da eine Grenze, ab der man dann eben doch von einem Mammut sprechen müsste?
Wir sind ja nun mal nicht nur die Summe unserer Gene, sondern da sind ja Interaktionen zwischen den Genen. Und es gibt ja Studien, die zeigen, dass die Umweltbedingungen ganz stark die Steuerung unserer Gene beeinflussen. Das heißt, es werden so und so viele tausend Gene täglich an- und abgeschaltet. Und das hängt durchaus eben auch von den Umweltbedingungen ab. Und ich weiß zu den jetzigen Zeitpunkten nicht, wenn ich ein einzelnes Gen modifiziere, wird das denn von Umweltbedingungen beeinflusst? Wird das auch von anderen Genen beeinflusst? Weil da sind ja oft irgendwie Multigen-Aspekte, die da eine Rolle spielen.
Wir sind nicht die Summe unserer Gene. Den Satz mag ich sehr, weil klar kannst du den einen oder anderen Satz umschreiben, aber die Geschichte vom Rotkäppchen wird ja deshalb nicht plötzlich zum Märchen vom Aschenputtel. Colossal Biosciences verändert jetzt also das, was ganz augenscheinlich den Unterschied macht und was auch relativ leicht zu verändern ist. Das Aussehen. Beim Mammut ist das die Felllänge, die Fellfarbe und dann gibt es noch so ein Kälteresistenzgen.
Also nicht ohne Grund, würde ich mal etwas provokant sagen, widmet man sich dem Mammut oder dem Moa als Arten, die da jetzt ikonische Rolle spielen, wenn ich da jetzt irgendein, sagen wir mal so, einen kleinen Rüssler oder irgendeine andere Art nehmen würde, mit der sich Menschen nicht so leicht identifizieren, dann würde ich da auch lange nicht so viel Geld irgendwie einnehmen können. Also es ist schon so diese Idee dahinter, auch so, ich will was Ausgestorbenes ins Leben zurückholen, während ich auf der anderen Seite irgendwie täglich so und so viele 100 Arten verliere, die ich einfach unter Umständen gar nicht sehe, weil sie viel zu klein sind.
Ja, das ist wohl ein bisschen absurd. Vielleicht gäbe es Aufgaben, die wichtiger wären als ein wiederbelebtes Mammut. Also, wann wird das erste Mammut geboren? So wie es aktuell aussieht, eigentlich nie. Aber frisierte Elefanten, die wird's sehr bald geben. Weil ganz im Ernst, natürlich werden wir es weiter versuchen, selbst wenn es irgendwie eher sinnlos erscheint. Und wenn dann da irgendwann ein wolliger Elefant im Zoo steht, dann bleiben sehr viele Fragezeichen nach dem Sinn und dem Zweck, dem Lebensraum, der Fortpflanzung, aber vor allem danach, ob das jetzt ein Mammut ist oder ob es nur so aussieht. Und da kommt mir noch ein Gedanke. Der Mensch, der hat ein Genom, das zu 99,7% mit dem des Neandertalers übereinstimmt. Das sind sogar nur 0,3% Unterschied. Angenommen, wir verändern jetzt knapp 20 Gene. Oder auch, sagen wir, 2000 in einem Menschen. Wäre das dann direkt wieder ein Neandertaler? Und wann ist das eigentlich soweit? Kleiner Spoiler, natürlich wird auch daran gearbeitet. Und hier noch ein Podcast-Tipp aus der ARD Sounds App. Amerika, wir müssen reden. Da gibt's Einordnungen vom Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni, der mit einer US-amerikanischen Journalistin verheiratet ist und dadurch einen ganz spannenden Blick auf die aktuelle Lage hat. Link gibt's in der Beschreibung.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Maike Zumhoff.